Ja, ich bin gebeten worden, zu diesem Thema zu sprechen. Das Thema lautet dämonische Verstrickung, biblische Befreiung. Ich rede nicht als ein Seelsorgespezialist. Ich rede auch nicht als ein Eingeweihter. In dem Sinn, dass ich weiter eingeweiht wäre als andere, die den Sohn Gottes kennen und das Wort Gottes in Händen haben. Ich werde auch nichts Dramatisches präsentieren heute Abend, sondern ich will versuchen, das Entscheidende, was die Bibel zur Macht des Satan sagt, aufzuzeigen. Das Thema des heutigen Abends lautet dämonische Verstrickung. Und damit ist ja schon behauptet, dass ein Teufel sei, dass es Dämonen gebe. Etwas, das für außerbiblische Welterklärung durchaus nicht selbstverständlich ist. Ich werde darum zunächst ganz kurz etwas sagen zum biblischen Befund, zur Existenz des Satans. Und dann wollen wir uns der Frage stellen, woher denn das Böse komme. Dann als Drittes, was uns die Bibel über den Bösen sagt. Das heißt, was sie über seinen Charakter sagt, über seine Herkunft und über seine Absichten. Dann viertens, was sagt uns die Bibel über die teuflische Verstrickung? Also ich werde zur Hauptsache heute Abend informieren und versuchen, unser Augenmerk auf das zu richten und damit auch an das zu binden, was uns die Bibel dazu sagt. Am zweiten Abend werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie nun der Mensch aus jeglicher Art satanischer Verstrickung befreit werden kann. Also zunächst der biblische Befund. Im Alten Testament, im Neuen Testament zusammengenommen, wird der Satan 50 Mal erwähnt. Der Teufel, das griechische Wort dafür, Diabolos, 95 Mal, nur im Neuen Testament. Schlange ist eine Bezeichnung des Teufels, mindestens einmal im Alten Testament, wobei es eine Interpretationsfrage ist, ob nicht auch weitere Stellen, wo von einer Schlange die Rede ist, auch der Teufel gemeint sei. Aber mindestens einmal an einer Stelle und im Neuen Testament fünfmal. Drache, auch mindestens einmal im Alten Testament oder je nach Übersetzung vier, fünfmal mehr. Und im Neuen Testament 11 Mal. Der Böse, ein Ausdruck, der nur im Neuen Testament vorkommt. Und zwar eben der Böse, nicht das Böse. Ho, Poneros im Griechischen, mindestens 9 Mal. Ich muss mich wiederum vorsichtig ausdrücken, denn es gibt Stellen, wo wir nicht ganz sicher sind, ob das Böse oder der Böse gemeint sei oder gar beides. Dort, wo der Herr uns lehrte zu beten, bewahre uns vor dem Bösen, meinte er dort den Satan oder das Böse? Das wissen wir nicht. Kann beides gemeint sein. Und darum sage ich, mindestens 9 Mal im Neuen Testament. Andere Stellen sind eindeutig, zum Beispiel auch im Matthäusevangelium, wo der Herr sagt, dass nachdem der Sämann das Wort ausgesät hat, dass der Böse kommt und das wegfrisst, was gesät wurde. Dort ist der Böse, der Satan. Also 9-mal mindestens im Neuen Testament der Böse, dann Dämonen, im Alten Testament 3-mal, auch je nach Übersetzung, es variiert ein wenig, im Neuen Testament 60-mal, es ist ja auch ein griechisches Wort, Daimon. Und schließlich als letzte Bezeichnung, die verwendet wird für alle satanischen Mächte, unreine Geister, 23-mal. Das sind 258 Belege. Das macht uns deutlich, dass die Bibel mit der Existenz Satans nicht nur rechnet, sondern sie auch als Erklärung für das Tun und Lassen des Menschen verwendet. Ohne den Satan ist der Mensch und das, was er tut, nicht erklärbar. Es gehört dazu, dieses Wissen über die Macht des Teufels. Nun, wenn wir uns fragen, woher kommt der Böse, das ist natürlich ein Problem. Es ist etwas, das uns zuweilen Schwierigkeiten bereiten kann, wenn wir viel und lange darüber nachdenken, woher denn und wie denn überhaupt Böses in Gottes gute Schöpfung kommen konnte. Dass überhaupt ein Böser ist, ein Verführer und ein Verderber und ein Lügner. Widerspricht denn solch alles nicht Gott und seinem Wesen und seinen Gedanken und seinen Absichten? Ich zitiere hier aus einem ausgezeichneten Büchlein von Paul Humburg. Ich hoffe, ihr kennt ihn. Und wer ihn noch nicht kennt, der kann ruhig einmal die Augen offen haben. Und wenn er einmal den Namen Paul Humburg hört, dann aufmerken, er war reformierter Pfarrer in Deutschland und hat zur Zeit des Naziregimes als ein mutiger Zeuge Jesu Christi Verfolgung erlitten. Gehörte zur bekennenden Kirche, war ein Freund auch von Wilhelm Busch. Und Paul Humburg schreibt in seinem Büchlein Ewige Erwählung Folgendes: Wie kam in Gottes gute Welt die Sünde und damit das Böse hinein? Ich glaube, es gehört zum Wesen der Sünde, dass wir sie nicht erklären können. Weil wir in der Sünde sind, ist unser Verstand von ihr verdunkelt, sodass wir auf diese Fragen keine Antwort wissen. Es ist ein unerklärbarer und für unsere Vernunft unverständlicher Tatbestand, dass die Sünde in Gottes Welt hineingekommen ist. Es muss wohl unerklärt bleiben, denn wenn man sie erklären könnte, dann wäre ja die Sünde nicht eine Durchbrechung von Gottes Welt. Ja, die Sünde durchbrach Gottes Welt und dieser Bruch geht durch uns. Wir sind ja durch die Sünde von Gott und vom Licht und darum von der Erkenntnis und von der Erkenntnisfähigkeit getrennt. Von der Erkenntnisfähigkeit solcher Dinge. Und darum können wir es nicht verstehen. Es ist für uns ein immerwährendes Rätsel. Paulus spricht im 2. Thessalonicher Brief im Kapitel 2 im Vers 7 vom Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ein Geheimnis ist etwas uns Verborgenes. Und Salomo spricht von verschiedenen Dingen, die ihm zu hoch sind, die er nicht erklären könne. In Sprüche 30, Vers 19, 3 Dinge sind es, ja 4, die mir zu wunderbar sind, die ich nicht erklären kann. Und zu diesen Dingen gehört der Weg der Schlange auf dem Felsen. Wie kam die Schlange in Gottes gute Schöpfung hinein? Wie kann? Und solche Fragen stellen wir uns, wenn wir das Buch Hiob lesen. Der Böse in Gottes Gegenwart treten. Die Schlange auf dem Felsen. Der Böse vor Gott und in seiner Schöpfung. Nun, warum sage ich das? Weil das uns bewusst machen soll, dass wir in allen Fragen über den Bösen und über die Macht des Bösen darauf angewiesen sind, uns an den zu offenbaren, was geoffenbart ist. Und wenn wir versuchen, den Bösen und sein Wesen irgendwie zu erfassen und zu ergründen, ohne Offenbarung, werden wir in die Irre gehen. Und dann werden wir ganz wunderliche Gedanken denken, vielleicht auch sehr dramatische und sehr spannende Sachen denken und von uns geben, aber ob es die Wahrheit ist? Also wir haben es gerade hier besonders nötig, uns an das zu halten, was uns Gott selbst sagt, was er uns geoffenbart hat, und darüber nicht hinaus zu gehen versuchen. Ganz abgesehen davon, dass des Sündenfalls wegen überhaupt die jenseitige Welt, die geistliche Welt, uns verschlossen ist. Es hat einmal jemand folgenden anschaulichen Vergleich gebraucht, und ich bediene mich jetzt dieses Vergleichs, dieses Beispieles, um uns irgendwie greifbar zu machen, wie schwer wir uns tun, ja, wie unmöglich es für uns ist, jenseits jener Welt, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, etwas zu erfassen. Wir sind auf die Erkenntnis, auf das Erfassen von Zeit und Raum plus Zeit, also dieses Zeitraum-Kontinuums beschränkt. Aber es gibt eine höhere Welt. Und wir können diese Welt nennen eine Welt höherer, mehrfacher Dimensionen, wenn wir so wollen. Also außer den drei Dimensionen, die den Raum definieren und der Zeit, eine vierte, fünfte oder ich weiß nicht wie vielte Dimension. Und jetzt der Vergleich. Nehmen wir an, wir lebten in Flachland. Also wir lebten in einer Welt, die nur zweidimensional ist, in der es also nur Flächen und Linien gibt, Punkte. Einer zweidimensionalen Welt. Und diese zweidimensionale Welt würde von einer Kugel durchquert. Wie täte sich dieses Einbrechen oder dieses Durchschreiten eines Körpers, also einer dreidimensionalen Figur, eines dreidimensionalen Gegenstandes in der Welt bloß zweier Dimensionen da. Die Kugel trifft auf Flachland und erzeugt zuerst nur einen Punkt der Berührung. Und nachher geht sie durch Flachland hindurch und wird zu einem Kreis, zu einer wachsenden Fläche. Wie groß? So groß wie der Kugelumfang, die maximale Fläche. Und nachher wird sie immer kleiner, bis sie nur ein Punkt ist und plötzlich verschwindet sie. Ja, wie sollten jetzt die Flachländer daraus schlau werden, wie die Kugel aussieht? Sie haben keinen Zugang zur dritten Dimension, keine Vorstellung davon, kein Organ, das zu erfassen. Und genauso haben wir kein Organ, jene Welt zu erfassen, in der Gott und die Geister zu Hause sind. Allerdings haben wir Ahnungen, eben wie im Flachland. Ahnungen, da ist irgendetwas gelaufen, etwas geschehen, Signale sind irgendwie ausgegangen, aber wir können sie nicht einordnen. Und jetzt, was passiert? Diese Signale sind doch so deutlich gewesen, dass die Menschen irgendwie wissen, da muss was Höheres sein. Und wir wollen dieses Höhere, diese höhere Welt, über uns gewölbte Welt, kennenlernen. Ja, wer kann mir darüber Auskunft geben? Und da sind manche aufgestanden und haben gesagt, sie hätten Auskunft darüber, Gurus, Eingeweihte, Gesellschaften, ob sie nun die theosophische hießen oder wie immer, Seher, charismatisch Begabte, manchmal auch vollmächtige Seelsorger, die von sich behaupteten, sie hätten Einsicht in diese Welt, die gewöhnliche Sterbliche, auch normale Christen nicht haben. Nun, wenn wir Kontakt mit dem Jenseits suchen überhaupt, uns ins Jenseits begeben wollen, dann setzen wir uns erstens einer unbekannten Welt aus und zweitens Kräften, die uns überlegen sind. Die sind uns einfach überlegen, die stehen irgendwie über uns, erkennen mehr, vermögen mehr, sind nicht wie wir gebunden an Zeit und Raum. Ist also eine gefährliche Sache. Und darum sollen wir uns nicht allein, was die Erkenntnis jener Welt betrifft, uns an das halten, was uns geoffenbart ist, sondern auch, was den Zugang zu dieser Welt betrifft, uns an das halten, was uns gewiesen ist. Und wo der Mensch das nicht tut, gerät er in ein Kraftfeld, über das er keine Gewalt hat, sondern wo er ganz in der Gewalt anderer ist. Also wollen wir uns fragen, was sagt die Bibel über den Bösen? Ich lese auf, was wir aus der Bibel lernen. Erstens, und das ist das Grundlegendste, die Bibel spricht nicht von dem Bösen als einer unpersönlichen Macht, nicht das Böse, sondern der Böse, eine Person. Mit allen Eigenschaften einer Person, Selbstbewusstsein, Gottesbewusstsein, einen Willen, Intelligenz, schöpferische Fähigkeiten, planen und ins Werk setzen, das sind schöpferische Fähigkeiten. Emotionen, wir lesen in Offenbarung 12, Vers 7, dass der Teufel Wut hat. Dass er List hat, das ist Verstand. Dass er Macht hat, er wird ein Herrscher genannt. Also er ist eine Person mit Eigenschaften, die Personen eignen. Aber er ist ein Engel, das Zweite. Das heißt eine Geistperson, ein Geistwesen, der in einer mehrdimensionalen Welt lebt, nicht an Zeit und Raum gebunden ist. Und darum müssen wir uns sehr hüten, wenn wir Aussagen machen wollen über die Art und auch über den Ort des Wirkens des Teufels. Es ist nicht sehr intelligent zu sagen, der Teufel sitze bei jemand in den Waden. Es gibt Leute, die sagen das. Oder im Gedärme. Es ist nicht sehr intelligent, weil ja der Teufel nicht in der Weise wie wir örtlich begrenzt und gebunden ist. Dann drittens, die Bibel sagt uns, dass das Böse aus dem Teufel kommt. Also sein böser Charakter kommt aus ihm selbst. Ich sage einfach, was die Bibel sagt. Ich versuche das nicht zu ergründen. Und keiner von uns kann das ergründen. Der Sohn Gottes sagt an einer Stelle, dass das Böse, das der Satan will und das er tut, aus seinem Herzen kommt. Also aus seinem Inneren, aus ihm selbst erzeugt und veranlasst. Johannes 8, 44, dort steht das. Wenn er die Lüge redet, redet er aus seinem eigenen, denn er ist der Vater der Lüge. Also aus ihm kommt es. Nicht aus Gott. aus ihm selbst. Er wurde aus eigenem Antrieb böse. Dann weitere Eigenschaften. Er ist ein Engel, wie ich schon sagte, und er wird unter die Engel gezählt, und zwar heißt er, wie die Engel auch, Söhne Gottes. Er ist einer der Söhne Gottes. Hiob 1, Vers 6. Es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen, und auch Satan kam in ihrer Mitte, einer unter den Söhnen Gottes. Er hat also die gleiche Natur wie die Engel, wie die Söhne Gottes, aber, und das ist sehr wichtig, einen verderbten Charakter bekommen. Er hat also die gleiche Macht, und solange Gott ihn gewähren lässt, die gleichen Fähigkeiten, wie er den Engeln gab, aber einen verderbten Charakter. Sein Charakter wird durch Jesus selbst umrissen in Johannes 8, Vers 44 mit diesen beiden Begriffen Lüge und Mord. Er ist ein Lügner und ein Verderber, so wie Gott Licht ist und Liebe. Johannes 8, 44, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das ist sein verderbter Charakter. Aber er hat als Engel große Macht. Psalm 103, Vers 20 sagt uns, dass die Engel große Macht haben. Er hat Herrschaft über diese Welt, über dieses Weltsystem. Der Sohn Gottes nennt ihn den Fürsten dieser Welt. In Johannes 12, 31. Der Apostel nennt ihn den Gott dieser Welt. Er hat großes Wissen. Denken wir an sein Alter. Er ist älter als die Menschen. Johannes nennt ihn im letzten Buch der Bibel die alte Schlange. Seit Menschen auf dem Erdboden sind, ist er da. Und hat dadurch großes Wissen. Aber bei alledem dürfen wir nie vergessen, er ist ein Geschöpf. Und der Teufel, auch der Teufel ist Gottes Teufel. So sagt es Luther. Damit wollte er sagen, er kann nichts tun ohne Gottes Willen. Er ist nicht allmächtig. Er ist nicht autonom. Er kann nur das tun, was Gott ihn tun lässt. So weit und nicht weiter, sagt er dem Satan, wo es um Hiob geht. Der Satan wollte den Petrus verschlingen. Er wollte ihn sichten wie den Weizen. Und dann sagt der Herr etwas ganz Interessantes in diesem Zusammenhang. Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Satan wollte alle Jünger sichten wie den Weizen, euch. Und er musste sich das als Erlaubnis erbeten von Gott. Der Satan hat begehrt, euch alle zu sichten, aber er durfte nur den Petrus. Er durfte nicht mehr tun, als der Herr ihn tun lässt. Und dann sagt der Herr, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er ist nicht allmächtig. Er ist nicht allwissend. Er ist nicht allgegenwärtig. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Das heißt, dass er nicht gleichzeitig überall sein kann. Er ist zwar nicht so begrenzt wie wir, aber er ist nicht allgegenwärtig, denn das ist nur Gott. Auch allwissend ist nur Gott. Nur Gott kennt die Gedanken der Herzen des Menschen. Es ist eine Eigenschaft, die ausdrücklich über Gott gesagt wird. Nur Gott kann die Herzen lesen. Nur er weiß alles. Es ist ein Ausweis der Gottheit Jesu Christi, dass er wusste, was im Menschen war. Johannes 2, 25. Der Teufel weiß das nicht. Er hat viel Erfahrung. Er kennt den Menschen sehr gut. Aber er kann unsere Herzen nicht lesen. Er ist nicht allwissend. Johannes 2, 25, dort steht das. Der Herr wusste, was im Menschen war. Und es steht wiederholt im Alten und im Neuen Testament, dass Gott der Herzensergründer ist. Nun, das ist auch wichtig für uns zu wissen, dass der Satan nicht alles weiß und nicht alles vermag. Das wird wichtig, wenn es darum geht, um die Frage der Macht, die Satan über uns gewonnen hat, oder gewinnen kann und wie wir davon frei werden. Dann die Namen des Teufels, er heißt Satan, das ist ein hebräisches Wort, eigentlich ein Verb und dieses Verb heißt trotzen oder widerstehen. Und so könnte man das auch übersetzen mit Widersacher, denn er trotzt Gott. Aber nur mit Gottes Zulassung. Er heißt Teufel, griechisch Diabolos, das bedeutet Verleumder, denn er verleumdet. Das heißt, er stiftet Zerwürfnis. Und das ist die Methode, die er verwendet, um Macht zu gewinnen über den Menschen. Er entfremdet den Menschen Gott, indem er Gott verleumdet. Er hat den Menschen gegenüber Gott verleumdet. Hat Gott schlecht gemacht und die Menschen haben ihm geglaubt. Und das gab dem Satan Macht über den Menschen. Er ist ein Verleumder, so heißt er. Diabolos, Verleumder. Schlange, denn er ist listig. 2. Korinther 11, 3, die Schlange mit ihrer List verführte Eva. 2. Korinther 11, Vers 3. Listig und ein Verführer. Indem er sich verstellt, indem er Gutes vorgaukelt, aber böse Absichten hat. Er heißt ein Drache, denn er ist ein Verderber, der verschlingen will. Er heißt der Böse, denn er tut nur Böses. Dämonen heißen unreine Geister, denn alles, was unrein ist, scheut Gottes Gegenwart. Und darf nicht in Gottes Gegenwart bleiben. Und jetzt zur vierten Frage, was sagt uns die Bibel über die teuflische Verstrickung? Hier wollen wir uns fragen, wie denn der Mensch in die Fänge des Bösen geriet. Wie kam es zu dieser teuflischen Verstrickung? Und von daher wollen wir uns fragen, was ist es, das den Menschen fortwährend immer wieder der Macht Satans und der Dämonen aussetzt? Und wir wollen dann sehen, was das Neue Testament über das Ausmaß der Macht Satans sagt, jener Macht, die er über den Menschen hat. Nun, wie geriet der Mensch in die Fänge des Bösen? Wie wurde er ein dämonisch Verstrickter? Die Geschichte des Sündenfalls gibt uns hier Auskunft. Und das ist wirklich die fundamentalste Auskunft. Und ich behaupte, dass da eigentlich alles gesagt wird, was wir wissen müssen darüber, wie der Satan Macht gewinnt über den Menschen. Und ich behaupte, das deckt alle Fälle ab. Alles lässt sich hier einordnen und zuordnen. Und darum ist uns das auch so deutlich und klar und so ausführlich geschildert, damit wir hier klare, deutliche Belehrung, Unterweisung haben. Die Haupterkenntnis, die sich einstellt aus der Geschichte des Sündenfalls, ist die, dass die Macht Satans da beginnt, da einsetzt, wo der Mensch sich aus der Abhängigkeit Gottes wegbegibt. Das ist das fundamentalste Prinzip, das immer gilt. Und darum will ja der Verleumder Gott schlecht machen. Und wie ist er dabei zu Wege gegangen? Da war Gottes Wort und der Satan hat gesagt, dieses Wort sei gelogen. Mithin, Gott sei ein Lügner und Gott liebe den Menschen nicht. So hat der Satan Gott beiseite geschoben, was den Menschen betrifft, beiseite geschoben und sich selbst als die Alternative präsentiert. Ich gebe euch was Besseres. Vertraut mir, hört auf mich. Eine bessere Alternative wurde angeboten, der könnt sein wie Gott selbst. Und der Mensch hörte auf diese andere Stimme, löste sich von der Abhängigkeit von Gott und damit geriet er sofort unter die Abhängigkeit Satans. Es geschah ja eigentlich gar nichts Aufregendes. Es wurde gar keine große Missetat begangen, es wurden keine Gräuel begangen, kein Totschlag, keine Unzucht, keine Zauberei, nichts ist dabei geschehen. Und doch ist dabei das Schlimmste geschehen, was geschehen kann. Der Mensch hat sich aus der Abhängigkeit von Gott gelöst. Und letztlich geht es immer darum, durch verschiedene Methoden, Verfahren, Philosophien, Religionen wird der Mensch aus der Abhängigkeit von Gott gelöst. Und damit wird er an die Macht Satans gebunden. Jedes Vertrauen auf einen anderen Helfer oder Retter oder Führer als Gott allein macht uns zu satanisch Gebundenen. Da, wo es um die Frage der Beziehung zum Jenseits geht, natürlich. Es ist klar, die Dinge unseres Lebens, die müssen wir gemäß den Fähigkeiten, die uns Gott gegeben hat, tun, indem wir unseren Verstand gebrauchen und so weiter. Aber wo es darum geht, Beziehung zu haben mit dem Jenseits, mit dem jenseitigen Gott, jedes Vertrauen auf andere Retter, Helfer oder Führer macht uns zu gebundenen Satans. Die Götzen. Ja, was sind denn die Götzen? Die Bibel sagt, die Götzen sind Nichtigkeiten. Folglich können wir Götzen anbeten und es macht nichts, wenn sie Nichtigkeiten sind. Und die Bibel sagt, doch, es ist schlimm, Götzen anzubeten. Es ist so schlimm, Götzen anzubeten, dass Gott den Götzendienst in Israel unter Todesstrafe stellt, um damit zu zeigen, wer das tut, hat sein eigenes Leben verwirkt. Nun, was ist denn das Schlimme an den Götzen, wenn sie nur Nichtigkeiten sind? Die tatsächlich kein Wesen, keine Substanz haben. Wer von Götzen Hilfe erwartet, verlässt damit den lebendigen Gott und gerät dadurch in die Abhängigkeit Satans, in die Abhängigkeit widergöttlicher Mächte. Darum sagt die Bibel, dass wer den Götzen dient, den Dämonen dient. Nicht, weil Dämonen da drin hocken oder irgendetwas tun, sondern weil das ein falsches Vertrauen ist, ein Vertrauen auf anderes als auf Gott. Die gleiche Sache wie beim Sündenfall. Und das gibt dem Widersacher Gottes, dem Verführer der Menschen, Macht über den Menschen. Und wir können das Beispiel des Messopfers nehmen. Die Hostie, sie wird angebetet von Menschen, die daran glauben, was gesagt wird über die Hostie. Das sei der Herr selbst. Das sei sein Leib. Und darum zu verehren und anzubeten. Nun, es ist nicht so, dass Dämonen in der Hostie hausen. Die brauchen gar nicht dort drin zu hausen. Sondern es ist so, wer sein Vertrauen auf dieses Ding da setzt und meint, das kann mir helfen und mich retten und mich zu Gott bringen, hat sein Vertrauen auf etwas Fremdes gesetzt. Und damit liefert er sich der Macht Satans aus. Und wird ein dämonisch Gebundener. Dieses falschen Vertrauens wegen. Nicht, weil die Hostie irgendeine innewohnende böse Kraft hätte. Nun, früher war es ja so, dass die Ministranten mit nüchternem Magen ministrieren gehen mussten. Und ich habe einen guten Freund, dem er erzählt, wie er das auch machen musste. Und die hatten dann immer so Hunger, furchtbar Hunger. Und da haben wir Hampfelewies, Hostie gegessen, hat er gesagt. Hatten solchen Hunger. Nun, er wurde dadurch nicht okkult belastet, wirklich nicht. Weil in der Hostie etwas Böses gewohnt hätte. Sondern er wurde ein gebundener Satans dadurch, dass er glaubte, dass die Hostie, sofern er es glaubte, wirklich Christus sei und er werde jetzt geopfert und darauf müsse er sein Vertrauen setzen, um Sündenvergebung und ewiges Leben zu bekommen. Das liefert die Seele dem Satan aus und macht ihn gebunden. Das gilt auch für alles Vertrauen auf die heiligen Bilder. Ja, das ist wirklich nur Leinwand und Öl und Ölfarbe und sonst nichts. Aber es ist das Vertrauen auf andere Mittler, Helfer und Retter, welches dem Satan Macht gibt über den Menschen. So auch ein Hufeisen oder ein Talisman hat an sich überhaupt, ist eine Nichtigkeit, eben wie die hebräischen Propheten richtig sagten, ein Nichts. Brauchen wir nicht zu fürchten. Wer aber einem Talisman vertraut, vertraut statt Gott einem anderen und wird ein satanisch Gebundener. Und das mag ein noch so aufgeklärter und sonst gebildeter Mensch sein, wie Hans-Dietrich Genscher, der hatte immer ein paar Edelsteine in der Tasche. Und er vertraute diesen Edelsteinen, dass sie ihm helfen. Und solange er auf diese Steine vertraut, statt auf den lebendigen Gott, ist er ein satanisch Gebundener. Auch wenn die Steine schön sind. Wir könnten die Steine nehmen, schöne Steine, aufstellen. Sind schmucke, schöne Steine. Dadurch kommt kein okkulter Bann in unsere Wohnung. Den Steinen wohnt nichts inne. Es ist dieses falsche, dieses abgöttische Vertrauen. Das gleiche gilt bei Mantras. wenn jemand glaubt, eine Silbe habe in sich Kraft und könne Kraft vermitteln, wenn man sie richtig ausspreche, setzt sein Vertrauen auf etwas Falsches und wird dadurch dämonisch gebunden. Nun, wir können Sprachstudien betreiben und dann diese Sanskrit-Silben aussprechen. Die haben gar keine dämonische Wirkung oder Kraft. Wir brauchen auch keine Angst haben, wenn wir das tun. Es ist das Vertrauen auf diese Dinge. Nun schlagen wir einmal einige Stellen auf im Alten Testament, die uns das sehr deutlich machen. 2. Mose 22, Vers 20. 2. Mose 22, Vers 20. Wer den Göttern opfert, außer Jahwe allein, soll verbrannt werden. Dann steht in 3. Mose 17, 7. Und sie sollen nicht mehr ihre Schlachtopfer den Dämonen schlachten, denen sie nachhuren. Das soll ihnen eine ewige Satzung sein bei ihren Geschlechtern. Hier steht, sie sollen nicht den Dämonen opfern. Beachten wir jetzt einmal den Zusammenhang. 3. Mose 17. Wovon spricht dieses Kapitel in den Versen 1 bis 6? Der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und zu allen Kindern Israel und sprich zu ihnen: Dies ist es, was Jahwe geboten und gesagt hat: Jedermann aus dem Hause Israel, der ein Rind oder ein Schaf oder eine Ziege im Lager schlachtet oder außerhalb des Lagers schlachtet und es nicht an den Eingang des Zeltes zur Zusammenkunft gebracht hat, um es dem Herrn als Opfergabe darzubringen vor der Wohnung des Herrn, selbigem Mann soll Blut zugerechnet werden. Es geht hier darum, dass man nur auf einem Altar opfern durfte, nicht auf anderen Altären. Und damit wollte Gott zeigen, nur der Weg, den ich euch bereitet und geöffnet habe, ist der Weg zum Leben, und nur das Vertrauen auf das von mir gegebene und gewiesene Opfer kann Sünden zudecken. Wer meint, er könne sich selbst einfach ein Opfer ausdenken und ein Opfer bringen und denken, ja, das ist ja auch ein Tier, ich kann ich ja auch opfern, setzt sein Vertrauen auf etwas Falsches. Und Mose sagt, ihr sollt nicht den Dämonen opfern. Wer also auf einem anderen Weg, auf einem anderen Altar, als allein auf dem von Gott gewiesenen Altar und Weg opfert, setzt sein Vertrauen auf andere Götter und opfert darum den Dämonen. Und so steht das geradezu synonym, das Dienen anderer Götter und das Dienen anderen Göttern und das Dienen den Dämonen. 5. Mose 32. Vers 17. 5. Mose 32, Vers 17. Ich lese die Verse 16, 17 und 18. Sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter. Durch Gräuel erbitterten sie ihn. Gräuel steht hier für fremde Götter. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht gekannt hatten, neuen, die vor kurzem aufgekommen waren. Also hier wird das direkt gleichgesetzt. Andern Göttern dienen heißt den Dämonen dienen. Und so müssen die Kinder Israel das ganz gut verstanden haben, dass sie sich dadurch der Macht Satans und der Dämonen preisgeben, dass sie Gott verlassen und anderen Göttern vertrauen. Beachten wir einmal in 5. Mose 18 den Zusammenhang jenes Verbots auf Wahrsager und Zeichendeuter und auf Beschwörer und auf Wahrsager zu hören. 5. Mose 18, Verse 9 und folgende. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln dieser Nationen zu tun. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager. Oder der die Toten befragt, denn ein Gräuel für den Herrn ist ein jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr dein Gott sie vor dir aus. Du sollst vollkommen sein gegen den Herrn deinen Gott, an ihn sollst du dich binden, denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager, du aber nicht, also hat der Herr dein Gott dir gestattet. Und dann kommt jene Weissagung, messianische Weissagung, die im Neuen Testament von Petrus zitiert wird: einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir, wird der Herr dein Gott dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Da wird ganz deutlich gemacht, dass es darum geht, an welcher Offenbarungsquelle wir uns orientieren. Und Gott hat eine Offenbarungsquelle gegeben, zunächst im Gesetz, in seinem geschriebenen Wort. Und dann hat er eine Offenbarungsquelle sich vorgesetzt, bereitet, noch nicht geoffenbart, aber sie würde kommen. Sein Sohn würde in dieser Welt erscheinen. Und jede andere Offenbarungsquelle ist eine Offenbarungsquelle, die uns an Satan bindet. Und darum stehen diese Dinge direkt nebeneinander. Ja, man versuchte, Offenbarungen zu bekommen über das Jenseits durch Totenbeschwörer. Man dachte, ja, jemand, der den Geist der Toten heraufholen kann, und dann können die Toten zu uns reden, wie es im Jenseits ist. Eine verbotene Offenbarungsquelle. Eine andere als die einzige von Gott gegebene. Und jedes Hören auf eine andere Offenbarung und jedes sich Orientieren an einer anderen Offenbarungsquelle stellt den Menschen unter die Macht Satans und damit unter Gottes Gericht. Dort, wo Saul in seinem Ungehorsam verharrt, sein Herz verhärtet ist, Gott nicht mehr zu ihm redet, durch keine Propheten, auch durch die Urim und Tummim nicht, was macht er? Er sucht wieder die Totenbeschwörer auf. Verlasse ich die einzig wahre Quelle der Offenbarung, ja, dann bleiben mir nur solche Quellen, die nur mein Verderben bereiten können. Die Totenbeschwörerin und was Saul durch sie erfuhr, konnte nur sein Ende, seinen Untergang besiegeln, ihn nicht retten. Nehmen wir ein neutestamentliches Beispiel: Judas. Von Judas lesen wir, dass der Satan in ihn fuhr. Dass er wirklich in die Macht Satans geriet. Das steht in Lukas 22, Vers 3. Aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot zubenannt ist, welcher aus der Zahl der Zwölfe war. Steht auch in Johannes 13, Vers 27. Johannes 13, Vers 27. Nach dem Bissen beim Passamahl fuhr alsdann der Satan in ihn. Nun, wie kam es dazu? Lag das an diesem Bissen, den er aß? War das eine okkulte Handlung? Oder hat er irgendeine Beschwörung, eine verbotene betrieben? Nein, er hatte den Sohn Gottes von sich gewiesen. Das einzige Vertrauen verlassen. Und damit lieferte er sich der Macht Satans aus. Nun, bei ihm in besonders zugespitzter Weise, weil er sich ja auch in direkterer Weise gegen den Herrn stellte, als das sonst jemand tun konnte. Er war in seiner nächsten Nähe und hat ihn persönlich verraten. Und darum wird das auch so drastisch ausgedrückt, dass der Satan in ihn fuhr. Das Prinzip ist aber immer das gleiche. Wie gewann Satan Macht über ihn? Dadurch, dass er in seinem Herzen den Sohn Gottes, den Retter, von sich gewiesen hatte. Das also liefert den Menschen der Macht Satans aus. Neutestamentliche Aussagen zur Macht Satans über den Menschen. Ich habe in diesem Buch hier, das ich vor ungefähr 12 oder 13 Jahren schrieb, eine Liste aufgestellt von allen Ausdrücken, die das Neue Testament dazu verwendet. Und ich nenne jetzt nur die Anzahl, wir gehen sie nicht durch, wir werden vielleicht am Sonntag auf den einen oder anderen Ausdruck zurückkommen müssen. Es finden sich mindestens 12 Ausdrücke, welche die Dämonisierung des natürlichen Menschen umschreiben. Es finden sich mindestens 14 Ausdrücke im Neuen Testament, die die möglichen Formen der Dämonisierung beim Christen bezeichnen. Und dann finden sich ganz allgemein 9 Ausdrücke über den Zustand der ganzen Menschheit. Diese nenne ich. Lies sie einfach auf und dann komme ich zum Schluss. 9 Ausdrücke. Der Satan ist der Fürst dieser Welt, das haben wir schon gehört. Johannes 12, 31. Zweitens, der Satan ist Gott dieser Welt, 2. Korinther 4, 4. Er heißt Fürst der Gewalt der Luft, Epheser 2, 2. Viertens, die Dämonen heißen Weltbeherrscher dieser Finsternis. Also Weltbeherrscher, Epheser 6, 12. Fünftens, Johannes sagt, die ganze Welt liegt in dem Bösen. Sechstens, der Geist des Bösen wirkt in allen Kindern des Unglaubens. Das heißt, allen ungläubigen Menschen. Epheser 2, 2. Siebtens, die Menschen sind in der Gewalt Satans. Apostelgeschichte 26, 18. Die Menschen sind von Satan überwältigt. Apostelgeschichte 10, 38. Der natürliche Mensch ist in der Gewalt der Finsternis. Kolosser 1, 13. Alle diese Aussagen umschreiben die Lage des Menschen von seiner Geburt her, von Adam her. Das Verharren des Menschen in der Gottesferne erhöht die Macht Satans über den Menschen und jede Sünde, die er begeht, macht die Stricke fester, die ihn an Satan binden. Es gibt wohl graduelle Unterschiede deshalb, aber prinzipiell ist der ungläubige Mensch, jeder ungläubige Mensch, dämonisiert, von Satan überwältigt, in der Gewalt Satans. Nun, was wollen wir schließen aus diesem Vortrag im Blick auf den Nächsten, wo es um die Befreiung geht? Ich fasse das so zusammen. Wenn wir ausschließlich aus der Bibel wissen, wer der Böse ist, wie der Mensch in die Macht des Bösen geriet und wie weit sich die Macht des Bösen über den Menschen erstreckt, wenn wir das ausschließlich aus der Bibel wissen, dann können wir auch nur aus der Bibel erfahren, wie wir, wie ein jeder, aus der Gewalt des Bösen befreit werden kann. Und so werden wir am Sonntagabend die Bibel daraufhin untersuchen, was sie uns sagt über den Weg der Befreiung aus jeglicher satanischer Verstrickung.